Eine dunkle, stürmische Nacht. Irgendwo im Nirgendwo. Vielleicht 1748.
Hier muss es sein. Oh, heiliger Christophorus, schien mir bei. Lass mich den Schatz schnell finden.
So wie hier in der akustischen Untermalung im Rothenburger Kriminalmuseum könnte sie abgelaufen sein. Eine frühneuzeitliche Schatzsuche. Nachts, im Wald, mit Hacke und Schaufel und unter Zuhilfenahme gebetsähnlicher magischer Formeln.
O gloriose Martyr Christophe, dies memonos iapoteum amico.
In der magischen Welt unserer Vorfahren, vor allem des späten Mittelalters, frühen Neuzeit, im Mittelalter selbst, war der Schatz immer irgendwas Magisches, Geheimnisvolles gewesen, das in mehrerer Hinsicht.
Beschreibt Markus Hirte, Experte für ältere und neuere Strafrechtsgeschichte und geschäftsführender Direktor im mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber.
Zum einen gab es in der Vorstellungswelt unserer Vorfahren Schatzgeister, Poltergeister, wo ein Schatz gefunden werden wollte.
Worauf der Poltergeist durch sein Poltern aufmerksam macht.
Die Vorstellung war, dass manche Menschen, die besonders schlimme Sachen gemacht haben oder noch eine Aufgabe zu erfüllen hatten, noch so lange der Erde als Geist gewandelt haben, bis ihre Aufgabe erfüllt ist. Zum Beispiel fiktiv jetzt mal, dass jemand Menschen umgebracht hat und Geld gestohlen hat und dann wurde er nicht mal zum Sterben gelassen, sondern wandelte als Geist durch die Zwischenwelten und musste sehen, dass dieser Schatz wieder gefunden wird.
Damit der Schatz den Eigentümern zurückgegeben und der Poltergeist erlöst werden kann. Umgekehrt gab es aber auch die Vorstellung von bewachten Schätzen, die eben nicht gefunden werden sollten.
Schätze werden bewacht von, und dann kommt das ganze Sammelsurium zum Teil von wilden Tieren, von Drachen natürlich. Da haben wir sofort die Erinnerung an das Nibelungenlied, an Beowulf. Gab natürlich auch Geister und Dämonen, die Schätze bewacht haben.
Erklärt Museumsdirektor Markus Hirte. So wird im Mittelalter, der Zeit zwischen etwa 500 und 1500 nach Christus, zunächst noch selten nach Schätzen gesucht. In den beiden bekanntesten Erzählungen um Schätze des Mittelalters, Beowulf und das Nibelungenlied, ist der Schatz gefährlich. Er ist verflucht oder bringt den Tod, weil Konflikte um ihn entstehen. Ungefährlich ist der Schatz nur, wenn er unentdeckt oder unerreichbar ist, in der Behausung des Drachens oder auf dem Grund des Rheins.
Das für mich Spannendste war, dass nach der Vorstellung vieler und auch quellenmäßig belegt über sogenannte Zauberbücher und Gerichtsprozessakten, dass der Schatz selbst magisch war, sich nämlich bewegen konnte. Also die Vorstellung, dass der durch die Erde wandert, dass manche Schätze auch gar nicht gefunden werden wollten, die sich dann mal zum Sonnenbad nach oben bewegten und sobald einer kam, wieder verschwunden sind. Also eine ganz fantastische Welt, die man auch wirklich heute noch nachlesen kann in Literatur längst vergangen. Zeit.
Und die das Rothenburger Kriminalmuseum zu einer Sonderausstellung über Schatz und Schatzsuche in Recht und Geschichte zusammengetragen hat. Besonders spannend wird diese Geschichte in der Volkskultur der frühen Neuzeit, also in der Zeit ab etwa 1500, als die Suche nach dem magischen Objekt Schatz beginnt. Markus Hirte.
Reisen wir jetzt zurück ins 16. Jahrhundert. Einer hat gehört, dass auf dieser Burg ein Schatz versteckt ist. Also nicht wie heute, Quellensuche, schauen, wo könnte sie gewesen sein. Man hat das gehört. Manchmal hat auch einer eine Flamme nachts gesehen. Das war schon ein Hinweis, da könnte was sein.
Damit die frühneuzeitliche Schatzsuche starten kann, ist ein Schatzmagier essentiell. Jemand, der lesen und schreiben kann und die magischen Gebete und Formeln kennt, die für die Suche nach dem magischen Schatz unabdingbar sind.
Man hat sich durchaus auch irgendwie mit dem Teufel oder mit den Dämonen einlassen müssen. Man hat aber auch im göttlichen Beistand zum Beispiel gebetet, eben, dass die Höllenhunde einen nicht zerreißen. Und diese Magier, das waren teilweise auch Kleriker gewesen. Das war auch gar nicht so fernliegend. Da gab es auch Exorzismen. Da spielten ja auch Dämonen und Engel noch eine andere Rolle als beim Protestantismus später zum Beispiel. Und wenn man also einen Priester hat, einen Exorzisten hat, der sowieso den Dämon austreiben muss, dann hat der möglicherweise auch Ahnung, wie das mit anderen Dämonen zum Beispiel geht.
Gegraben wird dann meist in der Nacht. Kein ungefährliches Unterfangen. Leben in den Wäldern doch noch Wölfe und andere Raubtiere. Und manch ein Schatzsucher mag auch über Böschungen gestürzt oder anderweitig verunfallt sein. Waren die Schatzsucher schließlich an einem magischen Ort angelangt?
Dann wurden teilweise mit einer Wünscheroute gegangen und wenn sie ausgeschlagen hat, war das ein Zeichen. Und je nach Konstellation begann dann der Magier, Pentagramme in den Boden zu zeichnen, Paraphernalia und Totenköpfe, kleine Gefäße, Räucherstäbchen. Das war ganz, ganz bunt. Das war ja auch so ein bisschen seine Show gewesen. Und hat dann Dämonen angerufen oder Geister gebannt. Und dann begann die Suche. Und wie aber die Geschichte fast überall zeigt, gefunden ist eigentlich nie irgendwas worden.
Was hast du da?
Ja, mir ist nicht so wichtig.
Und heute? Schatzsuche beim Winsbacher Knabenchor. Im Sand des Volleyballfelds auf dem Campus der jungen Sänger hat Pädagoge Maxe Hirscher ein paar Schätze vergraben, nach denen eine quirlige Schar 11- bis 15-Jähriger nun suchen darf.
Oh, hier war was. Hier habe ich doch.
Metalldetektoren, also Ordnungsgeräte, die Metalle im Boden aufspüren können und durch einen Piepton anzeigen, unterstützen bei der Schatzsuche.
Schaut mal her, jetzt mache ich euch mal die Geräte an. So, und dann schwenkt er einfach mal drüber, über den Boden. Genau.
Und dann geht es auch schon los.
Und jetzt schwenkt mal und schau mal, ob du irgendwas findest.
Die Winsbacher Knaben sind mit Eifer dabei. Und es dauert nicht lange, bis der Metalldetektor anschlägt.
Ich habe was gefunden, ne?
Hier.
Ja, dann geh mal drauf, auf den, dass wir genau wissen, wo das ist. Dann dürfte der Max mal buddeln.
Und schon halten die Jungen ihren ersten Schatz in den Händen.
Schaut mal, wir haben hier so eine Münze gefunden. Willst du mal schauen?
Darf ich mal?
Pfennig.
Was könnte das denn sein? Da steht drauf.
Reichsadler, oder?
Pfennig, nee.
Reichspfennig, genau.
Ja, Reichspfennig, ja.
1919 steht da.
Die initiierte Schatzsuche ist Freizeitbeschäftigung für die Winsbacher Knaben. Auch alte leere Patronenhülsen, Knöpfe, ein Bleigewicht und Centstücke tauchen im Sand noch auf. Allesamt echte Fundstücke von zurückliegenden Exkursionen, bei denen auch umliegende Äcker, Wiesen und Feldwege abgesucht wurden. Und die Pädagoge Maxe in einer kleinen Schatzschatulle für das Internat aufbewahrt.
Ich möchte, dass die Jungs nicht dieses Schatzsuchergehen mitbekommen, dass sie sagen, oh, das, was ich habe, das ist unbedingt meins. Sondern ich möchte wirklich, dass die Nachwelt was davon hat. Und zum einen die Jungs was davon haben, dass sie ihre Vergangenheit ein bisschen recherchieren können. Aber zum anderen, was ich viel wichtiger finde, ist, dass sie ehrenhaft und toll mit diesen Sachen umgehen können. Dass sie wissen, was das ist, dass sie wissen, was sie da mitbekommen und dass sie dann auch ordentlich damit umgehen können und nicht sagen, ja, ich schmeiße es jetzt mal am Boden, weil es mir egal, was das ist. Das ist mir wichtig.
Der materielle Wert der gefundenen Schätze steht bei den Nachwuchsschatzsuchern ohnehin nicht an oberster Stelle.
Das macht Spaß auf jeden Fall.
Das Spannendste finde ich, ist, das Piepen kommt, na klar. Du weißt halt nicht, was da kommt. Das kann irgendwas Altes sein.
Ich finde das Schöne am Schatzsuchen, dass man Gemeinschaft hat, zusammenhilft und nicht jeder alleine ist.
Ich finde es cool, wenn du das dann ausgräbst und dann ist es halt einfach irgendeine coole Sache.
Der Schatz, da sagt das Gesetz 984 BGB, dass das ein Gegenstand ist, eine Sache, die so lange verborgen war, dass man den Eigentümer nicht mehr ermitteln kann. Das heißt, da gibt es keinen Eigentümer mehr, das sind in der Regel alte Sachen. Das ist so die ganz nüchterne Definition eines Schatzes.
Sagt Markus Hirte im Rothenburger Kriminalmuseum. Dabei kann es sich freilich grundsätzlich auch um vor langer Zeit verloren gegangene Dinge handeln. Denkt man beim Schatz aber an Schatzkästchen voller Schmuck, Gold oder Münzen, wurden die in der Regel absichtlich in der Erde vergraben oder in einem Geheimfach verborgen. Aus gutem Grund, wie der Museumsdirektor resümiert.
Es war eine Zeit, wo es noch keine Sparkassen, wo es noch keine Banken gab, wo die Menschen auch noch nicht so viele Habseligkeiten hatten. Und die wurden dann aus Angst vor Überfällen oder um das Geld einfach ja, sicher zu verwahren, in der Erde eingegraben. Das konnte aber auch ein Dieb sein, der was geraubt hat und auf der Flucht dann schnell seine Beute irgendwo versteckt. Ja, und dann stirbt der Dieb oder in der Familie bekommt dann der, der es versteckt hat, einen Herzinfarkt. Und dann ist keiner mehr da, der um den Fundort weiß. Und so gerät dann dieser Schatz in Vergessenheit und überdauert dann manchmal Jahre, Jahrhunderte und Jahrtausende.
Da nun aber per Definition der Eigentümer eines Schatzes nicht mehr zu ermitteln ist, stellt sich die ebenso profane wie kontrovers diskutierte Frage, wem gehört der Schatz? Auf die es bis heute nicht nur eine Antwort gibt. Strafrechtsgeschichtsexperte Markus Hirte.
Das oszilliert seit frühester Zeit. Wir haben schon in der Bibel Stellen und auch im römischen Recht. Ganz am Anfang schwankte es immer, dass der Schatz dem gehört, in dessen Grund und Bodens gefunden wird. Oder wenn es jetzt ein Schrank war, also wem der Schrank gehört hat. Oder zwischen dem, der es gefunden hat. Das sind so die beiden Pole.
Bis mit dem römischen Kaiser Hadrian die Vorstellung der Teilung aufkommt.
Deswegen nennt man das die hadrianische Teilung, also Hälfte Finder, Hälfte Grundeigentümer oder eben Eigentümer des Schrankes, in dem im Geheimkasten dann noch 3 Brillanten gefunden wurden.
Erläutert Markus Hirte.
Und dann kommen schon im alten Rom und dann über die Jahrhunderte in ganz unterschiedlichen Ausgestaltungen Vorstellungen zu, dass es dem Staat gehört, einem König gehört, einer Reichsstadt gehört, einem Regenten, einem Bischof und Abt. Und so haben wir dann plötzlich ein Dreieck. Und um diese 3 Personen oder Institutionen drehen sich seit Jahrhunderten Fragen, was ist fair, was ist gerecht, warum soll der was bekommen, warum soll ich nichts bekommen? Und das Problem ist nach wie vor eigentlich nicht gelöst. Wir haben gesetzliche Bestimmungen, die gut und richtig auch sind, aber die waren vor 100 Jahren ganz anders gewesen beispielsweise.
Bewegliche Bodendenkmäler oder Teile davon, die herrenlos oder so lange verborgen gewesen sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Freistaates Bayern. Sie sind unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege zu übergeben.
So regelt es das Bayerische Denkmalschutzgesetz.
Und dazu muss man sagen, dass der Gesetzgeber, also der Freistaat Bayern, aber möchte, dass die Gemeinden, in deren Gebiet eben diese Funde gemacht worden sind, auch das in ihre Depots eben übernehmen können.
Sagt Stefanie Berg von der Abteilung Bodendenkmalpflege beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
Natürlich mit dem Ziel, dass dieses Kenntnis über diese Funde in der Region bleiben, weil die Menschen tatsächlich stolz darauf sind und für die ist das halt auch sehr wichtig.
Wenn das Gesetz von Bodendenkmälern spricht, dann sind damit erhaltungswürdige, von Menschen geschaffene Objekte gemeint, die sich im Boden befinden. Darunter fallen unbewegliche Denkmäler, wie etwa Reste von Bebauungen, aber eben auch bewegliche Teile wie Münzen, Schmuck oder Scherben, also auch die Dinge, die gemeinhin als Schätze angesehen werden. Ob sie nun verloren gingen, bewusst versteckt, in ein Grab beigegeben oder einfach über die Jahrhunderte dort vergessen wurden. Bis zur Gesetzesnovellierung 2023, der Einführung eines sogenannten Schatzregals, auch in Bayern als letztem Bundesland, galt im Freistaat nach dem bürgerlichen Gesetzbuch die hadrianische Teilung. Nun gehören alle Schätze in Bayerns Boden erst einmal dem Staat. Und sie auszugraben oder auch nur zu suchen, ist nicht ohne weiteres erlaubt.
Also grundsätzlich, wenn Sie mit dem Ziel, ein Denkmal, ob es bekannt oder unbekannt ist, das ist in diesem Fall eben unerheblich, wenn Sie das ausgraben wollen, dann begehen Sie sofort eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, Sie müssen in jedem Fall einen Antrag stellen, wenn Sie das machen wollen.
Erklärt die Denkmalschutzexpertin. Auch wer bei sich im Garten, etwa beim Ausheben einer Baugrube, beispielsweise auf ein frühgeschichtliches Grab stößt.
Beginnt dann eine Ordnungswidrigkeit, wenn er dann anfängt, das ganze Skelett mit Beigaben und so weiter freizulegen. Also das ist sozusagen das Ziel des Gesetzes, dass nicht unsachgemäß Funde und vor allen Dingen eben der gesamte Befundzusammenhang freigelegt wird. Das heißt, man braucht dann immer eine Genehmigung von der unteren Denkmalschutzbehörde.
Auch das sogenannte Sondeln, also der Einsatz einer Metallsonde, ist aus rechtlicher Sicht nicht ganz unproblematisch. Zwar gibt es in Bayern keine Nachforschungsgenehmigung, aber wer mit einem Metalldetektor einen Acker oder ein Feld absuchen will, sollte dringend vorher das Einverständnis des Grundeigentümers einholen. Unbefugtes Suchen bzw. Graben auf fremdem Grund kann als Sachbeschädigung gewertet werden. In besonders bedeutenden Bereichen ist das Sondengehen außerdem grundsätzlich verboten, nämlich im Bereich der sogenannten eingetragenen Bodendenkmäler. Das sind Bereiche, in denen feststeht, dass im Untergrund historisch wertvolle Dinge liegen müssen, etwa im Bereich einstiger römischer Siedlungen oder jungsteinzeitlicher Grabenwerke. Knapp 50.000 solcher eingetragener Bodendenkmäler gibt es in Bayern. Einsehbar in einer Denkmalliste und online im Bayerischen Denkmalatlas, in dem die Bereiche rot hervorgehoben sind. Das betrifft etwa 1,4% der Fläche Bayerns.
Aber wir ahnen natürlich, dass es auch an anderen Stellen welche gegeben hat, Siedlungen, die wir aber einfach nicht kennen, weil sie eben wunderbar sicher im Boden liegen. Und da können sie auch noch länger liegen, sozusagen.
Es sei denn, es soll dort gebaut werden. Bevor dann die Baumaschinen anrücken dürfen, muss der Untergrund sorgfältig sondiert werden. Eine Wiese an der Donau in Niederbayern. Zentimeter für Zentimeter trägt ein Bagger mit einer großen Schaufel das Erdreich ab. Ein Archäologe steht in nächster Nähe, lässt die freigelegte Bodenschicht nicht aus den Augen und scannt die Fläche nach jedem abgetragenen Zentimeter mit einer Metallsonde. Der Schatz, der hier im Boden steckt oder vielmehr stecken könnte, soll keinesfalls zerstört werden, erklärt Archäologin Uta Kirpal.
Wir befinden uns auf einer zukünftigen Baumaßnahme zum Hochwasserschutz in dieser Region. In diesen Bereichen wird kontrolliert und im Vorfeld archäologisch sondiert. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Der Bagger nimmt den Humus ab. Wir müssen bis auf diesen rotbraunen anstehenden Boden und in dem zeichnen sich dann die Befunde ab. Das machen wir auf der gesamten Fläche, die von der Baumaßnahme beansprucht ist. Immer unter der Ägide des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, die hier als Gutachterbehörde unsere Arbeit überwacht und begleitet. Und solange bis eben alle Flächen untersucht sind, dann wird das Ganze für den Bau freigegeben.
Wenige Meter neben dem Bagger ist das Erdreich bereits mit roter Farbe markiert, eine Fundstelle eingekreist. Archäologe Manfred Hilgard deutet auf ein kleines, dunkles Fragment im Boden, das beinahe aussieht wie ein dünnes, leicht herausragendes Ästchen.
Das ist so klein, dass der Metalldetektor kaum anzeigt. Aber das ist für uns jetzt halt ein verdächtiger Bereich, der halt dann mit Hand untersucht wird und nicht mit dem Bagger. Weil es kann sein, dass drunter dann eine Urne kommt und dann wäre die schon kaputt, bevor man sie überhaupt erkundet hat.
Die Archäologen vermuten hier ein altes Gräberfeld aus der Zeit um 1200 bis 1000 vor Christus. Schon damals könnten hier Menschen gesiedelt und ihre Toten bestattet haben, mit entsprechenden Grabbeigaben, erklärt Uta Kirpal.
Das könnte jetzt zum Beispiel ein Stück von einer Gewandnadel sein, die sind in der Zeit beigegeben worden. Das sind ja Brandgräber. Diese Gewandnadeln waren halt zum Zusammenhalten der Kleidung. So ein Stück wäre jetzt eigentlich typisch für so einen Nadelschaft. Es kann sein, dass da drunten jetzt noch der Nadelkopf dran ist. Es kann auch sein, dass da noch mehr Beigaben dabei sind, Schmuck etc. pp. Bei Männern Pfeilspitzen oder Messer. Das alles gilt es jetzt dann zu erkunden, wenn man vorsichtig dann eben weiter abtieft und das Ganze Schicht für Schicht, um dann eben letztendlich das komplette Grab freigelegt zu haben.
Dem Impuls, das Bronzestück gleich aus dem Boden zu ziehen, gibt hier keiner nach. Denn die Suche nach den hier verborgenen Schätzen zielt nicht auf wertvolle Materialien.
Wir verstehen uns überhaupt nicht als Schatzsucher, in keinster Weise. Das läuft hier sehr kontrolliert ab. Es gibt Vorgaben, wie man gräbt, die einzuhalten sind. Also mit Schatzsuche, wie das irgendwelche Urnengänge auf dem freien Feld illegal unter Umständen machen, hat das gar nichts zu tun. Denen ging es nur um den Fund an sich. Uns geht es um den Befund und um den Fundzusammenhang. Und um den kulturellen Zusammenhang dann im Großen und Ganzen, da können wir uns sowas nicht leisten, dass wir jetzt da einfach anfangen, Löcher zu graben und die schönen Sachen rauszuholen.
Fund und Befund, das gehört hier untrennbar zusammen. Jede Fundstelle wird von den Experten genau vermessen, dokumentiert und in den Zusammenhang gestellt. Liegen Fundstücke in mehreren Schichten im Boden, lässt das Rückschlüsse über die zeitliche Abfolge zu. Etwa, weil schon früher alte Siedlungsplätze mit neuen Siedlungen überbaut wurden. Grabbeigaben geben Hinweise darauf, wer dort bestattet wurde. Und auch vieles mehr, berichtet Lennart Schönemann, der beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege für diese Grabung zuständige Referent.
Was ist es für eine Legierung? Gegebenenfalls kann man darauf basierend Rückschlüsse ziehen. Wo wurde das Stück hergestellt? Und sollte es eine Fibel sein, wenn wir eine Fibelform haben, die eben in unseren Breiten nicht verbreitet ist, dann können wir gegebenenfalls auf Basis von diesem Stück Rückschlüsse zu Handelsströmen ziehen.
Der Schatz ist hier nicht der Materialwert, sondern der kulturelle Wert, ergänzt Uta Kirpal.
Wenn einfach jemand ein Loch gräbt und die schönen Sachen rausholt, dann bleibt einfach ein wildes Loch mit irgendwelchen Scherben, aber der Befund an sich ist zerstört. Man weiß nicht mehr, war das eine reiche Person, war das eine arme Person, Mann oder Frau. Das geht eben alles verloren und ist halt jetzt ein nicht unbedingt finanziell zu beziffernder Verlust, sondern einfach ein Verlust an kulturellem Erbe.
Auch deshalb werden solche Grabungsorte nicht publik gemacht, um keine Schatzgräber auf den Plan zu rufen. Fundunterschlagung ist strafbar. Ordnungswidrigkeiten gegen das Denkmalschutzgesetz können mit bis zu 5 Millionen Euro Geldbuße belegt werden. Doch ob nun bewusst vergraben oder verloren und über die Zeit vergessen, ihre Magie haben Schätze noch lange nicht verloren. Ob bei den Abenteurern und Jägern der verlorenen Schätze Hollywoods oder im Museum.
Indiana Jones, Lara Croft, die ganze Piratenmystik, Abenteuer. Es ist ein Twist, es ist ein Plot, der Schatzsucher muss Hürden überwinden, sei es ein Geist oder eine Ruine erkunden und da alle 4-5 Minuten vor dem Tod stehen. Es bewegt uns, weil es natürlich auch die Neugier des Menschen und auch die Sensationslust ein bisschen triggert.
Sagt Museumsdirektor Hirte in Rothenburg ob der Tauber und gibt gleichzeitig zu bedenken,
es ist wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als wirklich einen Schatz einer signifikanten Größe zu finden.
Vielleicht ist aber eben der Anteil der Suche bei der Schatzsuche bedeutender als der Schatz an sich. So wie bei den jungen Schatzsuchern vom Winsbacher Knabenchor.
In der Gegend, hier war es gerade.
Da.
Ah, aber ich will eine Münze.
Beim Metalldetektor suchen gibt es leider kein Wunschkonzert.
Ich weiß.
Hier.
Da. Ja. Hier, wow. Ein Gullideckel. Nein, ein Waschbeckendeckel. Oder
sehr gut.
Hier.
Und so bleibt ein Schatz für den Schatzsucher auch nach der Entdeckung, was er ist. Ein Schatz. Das Abenteuer der Schatzsuche. Die Geschichte einer Leidenschaft. Radio-Wissen-Autorin Inga Pflug hat sie erzählt. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, vielleicht haben Sie Lust auf noch mehr Wissen rund um Schätze. Im Podcast-Feed von IQ Wissenschaft und Forschung finden Sie zum Beispiel einen Beitrag über ganz spezielle Schätze, die gerade hoch gehandelt werden. Rohstoffe unter dem Eis von Grönland. Die Links zu diesem und anderen Hörtipps finden Sie in den Shownotes.